Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Astral Talk, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und Hörer und Hörerinnen. Ich habe tatsächlich eine E-Mail bekommen, dass ich immer nur die Zuschauenden hier begrüße und nicht die Hörenden. Wir sind ja auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören. Auch wenn wir hier mit Bild aufzeichnen, gibt es natürlich auch die Audioversion. Hallo, liebe Svenja.
Hallo, lieber Oliver. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass wir ja gar nicht immer in einem Videoformat sind. Da müssen wir uns noch dran gewöhnen, weil so lange ist das noch gar nicht, dass es natürlich auch das nur akustische Format gibt und dass wir das, während wir sprechen, uns ja sehen, dran denken, dass es ja welche gibt, die nur hören. Ja.
Ja, und heute gibt es wieder was zu hören, denn wir haben interessante Fragen geschickt bekommen. Und die allererste: Wie würde wohl eurer Meinung nach eine Welt aussehen mit einer Menschheit, die zu 70 bis 80% fähig wäre, bewusst selbst initiierte Astralreisen zu unternehmen? Was wären wohl die Folgen davon in positiver und auch negativer Hinsicht, wenn die Mehrheit der Menschen diese Fähigkeit entwickeln würde?
Krass, da ist gerade ein richtiger Raum aufgegangen, wo ich diese Welt innerlich sehen konnte. Und das ist so eine wunderbare Welt, wie man sich die in den schönsten Träumen vorstellt, ne? Sehr viel Entwicklung, sehr viel friedlichen Umgang mit sich und der Natur, weil ein solches Bewusstsein, das so regelmäßig astral reist, weiß, dass wir nicht die einzigen Lebewesen sind auf der Erde. Das weiß, dass alles belebt ist, dass alles eine belebte Ebene hat und es würde ganz anders mit sich und anderen umgehen. Also ich bin der Meinung, dass das fast schon so utopische Züge bekommen könnte, wenn die Mehrheit der Menschheit auf diesem Niveau wären. Was
Ja,
denkst du
wobei
darüber?
es Inkarnationsräume gibt, in denen das gang und gäbe ist, dass aus unterschiedlichen Gründen wahrscheinlich, die mir nicht bekannt sind, aber ich bin schon in Welten gelandet, in denen die Astralprojektion ein ganz selbstverständliches Phänomen ist, wo sich niemand Gedanken drüber macht oder wo nicht drüber geredet wird, so wie hier beim Autofahren. Ne? Das ist ganz normal geworden, dass wir vier Räder irgendwie haben und ein Lenkrad. Da spricht man nicht groß drüber oder muss man auch keinen Podcast für haben, um diese Faszination des Autofahrens zu teilen. Aber das gibt es aus meiner Beobachtung tatsächlich solche Welten, die haben andere Herausforderungen, ne? Und da ist vielleicht die Sinnhaftigkeit der Erfahrungsräume anders als hier. Ich glaube, unser physischer Raum ist in dieser Hinsicht doch noch sehr viel herausfordernder, weil wir sehr gebunden sind in unseren Vorstellungen an Materie und allem, was an Gesetzmäßigkeiten eben auch unser Erleben hier stützt, wie Schwerkraft oder Raum und Zeit. Ne, das sind alles sehr beengende Grundlagen für diese Welt oder für die Physis. Wenn jetzt 70 oder 80% der Menschen wüssten, das zu überwinden, würde, glaube ich, der Sinn verloren gehen für diesen Raum. Ich frage mich eher, warum ist es manchen gegeben oder zumindest zu einem gewissen Maße gegeben? Das ist eine Frage, die mich einfach immer beschäftigt hat. Warum ist das nicht generell tabu?
Ja, mich hat das auch beschäftigt, warum manche das erleben und andere nicht. Woran hängt es eigentlich? Also ich bin da auch noch nicht zu einer fertigen Hypothese gekommen, nur so eine Theorie habe ich in der Richtung. Dass es ja schon eine Form von De-Identifikation mit dem Ich braucht. Also es kannst du nicht delokal sein mit deinem Bewusstsein. Das kann verschiedene Gründe haben. Entweder weil du so tiefenentspannt bist, dass du hier gut loslassen kannst, oder weil du so überfordert bist, traumatisiert bist, dass es der einzige Schutzraum ist, in dem man sich zurückziehen kann. Also auch da wieder ein sowohl als auch. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu interpretieren. Aber was mir gerade auf der Zunge brennt zu fragen ist, du sagst, du hast eine Welt besucht, wo das eher Usus war, das zu können und zu tun. Wie war denn die menschliche, oder die, weiß nicht, ob die menschlich waren, aber die Gesellschaft, wie waren die im Verhältnis zu uns? Waren die friedvoller, waren die entwickelter sozusagen im Verhältnis zu uns?
Ich kann ja nur von dieser Momentaufnahme berichten. Also es ist schon mehrfach passiert, dass ich in Welten gelandet bin, die, wo Menschen ist vielleicht nicht das richtige Wort, ne, wo die Bewohner, nenne ich es jetzt mal, weil es spiegelt sich ja mir nur über meinen Erfahrungsschatz wieder. Und ich weiß nicht, wie ich diese Wesen bezeichnen sollte, weil Mensch hat ja noch mehr Qualitäten als nur Fleisch und Blut. Deswegen bin ich sehr vorsichtig. Ne? Diese dort, ja, ich kann nicht mal sagen inkarniert, was ist ja auch Fleisch geworden. Ne? Ich weiß
Man
gar
kann
nicht,
sagen Humanoide, also schon mal, um zu wissen, wie sahen sie denn aus, waren sie humanoid?
Ja, also für mich wirken genau. Sie sehr humanoid, wobei da oftmals, was heißt oftmals, also in einer meiner Beobachtungen war es ganz klar so, dass da kein Anspruch auf individuellen Ausdruck geherrscht hat, sondern dass diese alle sehr ähnlich waren in ihrer Gestalt, auch in ihrer Darstellung mir gegenüber. Fast so ein bisschen wie bei Raumschiff Enterprise. Die hatten jetzt keine Uniform an, aber es war so sehr minimalistisch, simplistisch, wo ich dachte, gibt es hier keinen Otto-Katalog? Ne? Und was denken die wohl, wenn sie auf die Erde kommen, von unseren ganzen Klamottengeschäften hier? Ne? Aber da schienen einfach andere Schwerpunkte zu sein. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es für mich unglaublich schwierig ist, da gezielt Informationen zu sammeln, die am Ende auch sinnvoll sind, weil ich manchmal gar nicht weiß, mit was für einer Fragestellung gehe. Erstmal, wo bin ich hier überhaupt gelandet? Mit was für einer Fragestellung gehe ich hier hin? Warum öffnet sich dieser Raum für mich? Und kann ich ihn auch wieder besuchen? Und manchmal bleibt es bei so einer Momentaufnahme, wo ich dann die Fähigkeit nicht habe, dann nochmal anzudocken. Und dann lasse ich das auch. Weil dann habe ich das Gefühl, okay, da komme ich nicht weiter. Das ist dann wirklich so ein bisschen wie Erbsen sammeln und eine, ja, bringt mir nicht so viel. Aber
ja, es könnte eine physische Welt sein, die du auf der Ätherebene besucht hast, irgendwo im Universum. Es könnte ein paralleles Universum sein. Es könnte eine astrale Ebene sein, weil auch die sich sehr physisch anfühlen können. Also da ist ja kein Schild, wie ich schon mal so sagte, ne?
Genau.
Und da bist du erstmal am Überlegen, wo bin ich hier überhaupt? Genau.
Ja, und ich hatte das Gefühl, bei einer da, wo ich also auch die Fähigkeit hatte, mehrfach anzudocken, dass da eine gewisse Sinnhaftigkeit dahinter war und eine Selbstverständlichkeit, dass die Menschen sich ihrer Multidimensionalität bewusst waren und auch so miteinander agiert haben. Aber ich bin nicht so weit vorgedrungen, dass ich gucken konnte, warum leben die so? Und was ist was sind jetzt so die Grundgesetze, die dort vorherrschen? Und was bietet der Erfahrungsraum? Außer, dass es von meiner Perspektive aus alles sehr viel leichter ist. Und das sind so Erlebnisse, wo ich zurückkomme und denke so, ja, okay, das ist alles viel leichter, aber es ist auch irgendwo ein bisschen langweilig. Also das ist jetzt überspitzt gesagt, ne? Aber da fehlt.
Nee, ich weiß, was du meinst. Aus unserem jetzigen, ich habe da glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, ist es so natürlich, dass wir das so kennen, diese Extreme, das Auf und das Ab und das Leid und das Glück. Und das alles erleben wir als sehr intensiv und daran sind wir gewöhnt. Und wenn man dann in solche Welten taucht, wo es diese Spitzen nicht gibt, diese große Vielfältigkeit zwischen dem Tiefsten und dem Höchsten, dann kommt einem das flach vor. Das ist total verständlich, weil wir es anders kennen. Aber ich kann mir vorstellen, ab einem bestimmten Bewusstheitsgrad wird es auch weniger dynamisch oder extrem. Da sind wir mehr in dieser im Mittelbereich, glaube ich. Und das ist dann auch in Ordnung, weil man dann da so reguliert ist oder so im Frieden mit sich ist. Aber es ist auch in Ordnung, wenn man sagt, oh, ich mag noch so ein bisschen Action. Auch das ist in Ordnung, finde ich. Also das ist ja wie die Jugend vielleicht auch nochmal ein bisschen andere Themen hat als das fortgeschrittene Alter.
Genau.
So hat die Seele halt auch Orte, wo sie das Extreme, das Intensive sucht oder wo sie vielleicht mehr das Ausgeglichene sucht. Deswegen würde ich das jetzt gar nicht bewerten an der Stelle, aber ich kann nachvollziehen, was du meinst, dass es so ein bisschen weniger interessant wirkt. Und als du das mit den Wesen erzählt hast, also den Humanoiden, die alle eher gleich aussahen, da habe ich so kurz reingefühlt und gedacht, ja, weil die nicht dieses Ego haben, das sich ausdrücken muss nach dem Motto, ich muss jetzt zeigen, dass ich als Svenja wahrgenommen werden kann. Dass ich nicht aussehe wie Susanne, Silke und alle anderen, sondern dass ich Svenja bin, die sich so zeigt. Das braucht mein Ego noch, gebe ich ganz ehrlich zu. Deswegen habe ich eine bestimmte Art, mich zu kleiden und auszusehen. Und ich glaube, wenn das Ich immer mehr zurücktritt, das kleine Ich, und in das größere Ich aufgeht, dann spielt das keine Rolle mehr. Dann ist nur noch die Erfahrung wesentlich, die ich gerade machen kann, aber nicht so sehr, wie ich dabei aussehe. Und das ist nicht schlecht, also es soll nicht bewertet sein, ne? Aber ich will nur sagen, es gibt halt so Zeiten, da taucht man da noch total drin ein und genießt das auch. Ne? Mann und Frau, und als Frau bin ich so, als Mann bin ich so, und ich trage diese Klamotten und ich spreche so und ich rede so und ich gehe so, und das ist doch alles total interessant und spannend. Also ich mag diese Pole auch, und ich glaube, ich werde so lange zurückkommen zur Erde, bis ich das ausgekostet habe, bis ich sage, okay, jetzt mache ich mal Urlaub auf einer Welt, wo das so ein bisschen gleichförmiger ist.
Oder als Pusteblume. Das ist ja auch so. Ja, ich hatte mal einen Ausflug in eine Inkarnationsfläche. Da waren alle in der Übersetzung, so habe ich es empfangen, wie Pusteblumen im Wind. Und das war sehr uniform und sehr schön irgendwie auch, ne? Und aber den Sinn dahinter habe ich nicht fassen können. Es war einfach eine schöne Beobachtung, wo ich dachte, ach ja, so eine Pusteblume wäre ich auch gern mal. Ja, aber ja, auch die hat wahrscheinlich einen Weg, ne, bis sie Pusteblume wird. Aber
ja, wir haben da dann leider nicht so die komplette, also das kann man sicherlich kriegen ab einer bestimmten Bewusstseinsstufe, so wenn man an so einen Planeten kommt, dass man dann gleichzeitig diese Informationspakete bekommt, das ist weil so und das, ne, und das entsteht dadurch und die Gesellschaftsform ist die und die und die. Daran seht ihr, dass wir auch noch da Forschende in den Anfängen sind, dass es da noch ganz andere Ebenen gibt und dass es nicht immer so klar und verständlich ist, wie man sich das vorstellt. Nach dem Motto, da reist jemand astral und da ist sofort alles klar. So ist das leider nicht. Man kann ein Leben lang reisen und immer noch mehr Fragezeichen als Antworten haben. Und was mir aber noch gerade einfällt zum Thema Astralreisen, ich glaube, eins der größten Gamechanger, die ich ja selber gar nicht so empfinde, weil ich ja nie diese Angst hatte in diesem Leben, aber ich glaube, für die einer der größten Ängste der Menschheit ist ja die Angst vor dem Tod oder vor dem Nichtsein. Und der Astralreisende erfährt, dass sein Bewusstsein existent ist außerhalb von der Physis und außerhalb von Körper. Und das lässt die Ängste in diesem Bereich sofort verschwinden. Und das macht was mit dem Menschen. Wenn ein großer Hauptteil von Ängsten weg ist, ist es sofort frequenzerhebend. Und frequenzerhebend geht mit vielen Phänomenen einher. Man wird sensibler, man wird achtsamer, man spürt mehr, man ist mehr ausgerichtet auf Verbindung anstatt auf Trennung und all diese Dinge. Deswegen glaube ich schon, dass das einen ziemlichen Unterschied macht. Ich merke das auch bei meinen Coachings. Das ist so ein Genuss und so eine Freude. Ich habe mir das eigentlich immer so gewünscht, dass ich, wenn ich Menschen coache, dass es Menschen aus einer bestimmten Bubble ist. Nämlich Menschen, für die bestimmte Dinge klar sind, die ich nicht erst noch erarbeiten muss oder erklären muss, sondern die sofort da sind. Und da ja, ich mache ja keine Werbung, ne? Weil es geht ja gar nicht darum, dass ich da ein Business aufziehe, sondern es ist noch so ein bisschen eine Liebhaberei. Aber da kommen Leute zu mir, die kommen aus diesem Kanal und das sind alles total interessante Menschen, die ganz viel schon auch verstanden haben. Und da ist es ein ganz anderer Umgang miteinander. Und das sehe ich, ist also Menschen, die sich mit Astralreisen beschäftigen, die sind schon mit ihrem Bewusstsein woanders.
Ja.
Und das ist schon ganz toll. Also diese Gespräche sind immer eine Wonne für mich. Und das kann ich also nur sagen, das ist schon ein Unterschied zu Normalo, ne?
Ja. Jetzt bin ich plötzlich weiß geworden, wie die Wand durch dein Reden. Ich mache mal ganz kurz mich wieder braun. Dafür muss ich einmal die Kamera ausmachen und wieder an. Meine Beleuchtung.
Der Zaubertrick.
Hier. Ja, der Zaubertrick. Das ist ganz witzig. Meine Kamera, die ich seit einigen Monaten habe, scheint sehr hypersensibel zu sein. Und manchmal gereicht eine Handbewegung, um das komplette Licht irgendwie zu verändern. Ist ein bisschen anstrengend manchmal.
Aber, ja, und wie ihr seht, ist uns total wichtig, dass ihr uns gut sehen könnt und dass wir gut aussehen.
Ja, wenn ich mich selber sehe auf dem Bildschirm und ich bin weiß wie eine Wand, das ist dann so ein bisschen so nach dem Leben. Ja, ich würde gerne noch dazu fügen, zu mir in die Workshops kommen ja auch oft als Menschen, die so ein bisschen diese Befürchtung haben, so ja, ich stehe noch ganz am Anfang und ich weiß gar nicht und bin ich hier überhaupt richtig aufgehoben? Ist das nicht alles was für Fortgeschrittene? Und ich freue mich dann immer, sagen zu dürfen, nein, du bist so weit fortgeschritten in dieser Öffnung, dich überhaupt hier in so einen Raum zu begeben. Das machen die wenigsten Menschen. Und das erfordert schon einen sehr freien Geist und eine Neugier und eine Vorbereitung auch, ne, mit sich selber. Und ich bin immer fasziniert, was für Menschen ihren Weg finden, wirklich aus allen Lebenslagen. Das ist der Hammer. Aber es ist leider immer noch so, dass es ja verhältnismäßig wenig sind. Ne?
Mhm. Wobei ich schon das Gefühl habe, es wird irgendwie normaler. Also ich kann mich noch erinnern, als ich so in den 20er Jahren war und wenn ich da mal über luzides Träumen gesprochen habe, da haben mich die Leute mal so ein bisschen angeguckt, als hätte ich was am Kopf, dass das überhaupt geht, und das hatten sie noch nie gehört und das ist ja ganz verrückt. Und heute ist das ja schon alter Hut, und wenn ich jetzt über Astralreisen spreche, dann hört man mir sehr interessiert zu. Manch einer sagt auch schon mal, ah ja, da habe ich schon mal irgendwie was gesehen, einen Film, eine Serie oder sonst irgendwas, da habe ich schon mal was von gehört. Wie genau ist das denn für dich? Also selbst Leute, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, daran merke ich eben, wie sich das Gesamtfeld geändert hat seit den letzten, jetzt bei 52 Jahren, die ich auf dieser Welt laufe, dass sich da wirklich was verändert hat und dass Leute offener werden. Selbst Leute, die nichts mit diesen Themen zu tun haben, reagieren nicht so komplett überfordert und komplett so, als würde ich ihnen was ganz Seltsames erzählen und als hätte ich wirklich einen am Kopf, sondern die sind interessiert. Und das finde ich schon sehr erstaunlich. Und daran kann man sehen, dass sich da irgendwie Bewusstseinsräume öffnen, die vorher noch nicht da waren.
Ja.
Und natürlich auch durchs Internet. Das wird ja immer mehr jetzt auch darüber gepostet und gebracht, was ja auch sehr wertvoll ist, finde ich. Wenngleich auch nicht alle Quellen gleich sind.
Liebe Svenja, ich würde gerne noch eine weitere Frage hier mit reinnehmen, die einen Zuschauer oder eine Zuschauerin beschäftigt. Wenn ich eine Astralreise unternehmen würde, könnte ich mein früheres, in Anführungsstrichen ich, zum Beispiel Lieschen Müller, als Person treffen und mich mit ihr unterhalten?
Ich muss mal gerade überlegen, ob ich da irgendeine Referenz zu habe. Also prinzipiell denke ich, ist das möglich. Ich frage mich nur gerade, warum mir das noch nicht passiert ist. Also ich habe mich schon gesehen. Gesprochen noch nicht, aber ich habe schon andere Ich-Anteile in parallelen Universen und in früheren Leben gesehen auf Astralreisen, aber ich habe nicht mit der gesprochen. Deswegen, ist noch eine Erfahrung, die auf mich wartet. Ich halte das aber für möglich. Warum denn nicht? Ich weiß von Jürgen Ziewe, der hatte doch mal sich selbst dreifach gesehen in so einem Übergangsmoment. Und ich meine, da gab es auch einen Austausch. Also ich würde jetzt nicht wissen, warum man das nicht tun könnte.
Ich hatte ja mal in einer Partnerexploration die Erfahrung, dass mir meine Mitreisende einen Aspekt von mir selbst präsentiert hat. Und das fand ich sehr faszinierend, aber das war jetzt nicht mein früheres Ich, sondern das war ein Aspekt von meinem gesamten Selbst, den ich als Ich erkannt habe, ohne dass ich da jetzt eine Zeit in Verbindung mitbringe, sondern das war ein Aspekt, der hatte einen Job im Jenseits, ne? Der war so ein bisschen wie so eine Art, der hat dort Einführungsseminare gegeben für Neuankömmlinge im Jenseits, Reintegration, ne? Der Knigge des Jenseits sozusagen. Und das war für mich auch sehr stimmig, weil ich dachte so, ja, das bin ich. Ich bin der ewige Reiseleiter, der hat diese Fähigkeit und der zeigt den Leuten da, wo es lang geht, ne, und was ihre Möglichkeiten sind und wie sie da zurechtkommen können. Aber ein früheres Ich, ich meine, grundsätzlich sind wir abseits von Zeit und Raum und ich denke, alles ist möglich grundsätzlich.
Was doch mal dein Kinder-Ich, glaube ich, getroffen.
Das war ja was anderes. Das ist ein Seelenaspekt oder ein Fragment, was abgespalten war, was ich dann wieder reintegrieren konnte. Klar, das ist auch ein früheres Ich irgendwo, ne? Mhm. Aber es ist ja alles Teile des gesamten Selbst oder des höheren Selbst. Und wenn sich so etwas darstellt, dann hat das sicherlich Gründe. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nie auf die Suche gemacht nach dem Oliver von früher jetzt explizit oder aus dem letzten Leben. Ich meine, klar, ich habe Rückführungen gemacht, sowohl selbstbegleitet als auch durch eingeleitete Hypnose von außen. Und da begegnet man ja auch Aspekten des gesamten Selbst. Man zapft sozusagen ein Leben aus einer früheren Zeit an. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich da so ein, das Walter aus Chemnitz aus dem Jahr 1874 jetzt plötzlich auf Oliver Tappe im Jenseits getroffen ist und wir uns da austauschen. Es wäre vielleicht mal ein Experiment wert. Also ich bin mit der Frage jetzt so tendenziell so ein bisschen überfordert.
Ja, ich habe diese beiden Beispiele, von denen ich erzählt habe, sind auch per Unfall passiert. Also da habe ich auch nicht nach mir gesucht, sondern ich bin manchmal so ein bisschen wie so Flash Gordon. Schon so durch die Räume, weil ich immer sehr aufgeregt bin und mich sehr freue. Und da kann schon mal kann passieren, dass ich wo lande. Also ich habe da jetzt auch nicht explizit nachgesucht, sondern es ist passiert. Und dann ist ja auch mal die Frage, wie stabil ist der Moment oder wird man dann abgelenkt durch andere Dinge? Also deswegen habe ich das jetzt auch noch nicht so weit erforscht. Aber ich kenne das auch, dass ich innerhalb von Meditationen häufiger schon mit meinem zukünftigen Selbst gesprochen habe. Das wende ich auch immer gerne mit Klienten an, dass sie dann mal Ratschläge bekommen dürfen oder Unterstützung. Weil da gibt es ja ein Sein, das ist ja schon längst angekommen.
Ja, spannend. Ja, diese Möglichkeiten muss ich mal in Betracht ziehen. Finde ich sehr spannend. Vielen Dank für die Anregung, wer immer diese Frage gestellt hat. Ich werde es mal auf meine To-Do-Liste, meine Astral-To-Do-Liste setzen und schauen, ob ich da für mich weiterkomme. Und ja, mal sehen. Können wir dann vielleicht mal drüber berichten, wenn es soweit ist. Eine letzte Frage, die wir vielleicht ganz schnell noch hier reinbringen, weil ich sie schon rauskopiert hatte. Wir haben dieses Thema, das wäre jetzt sowas, wo wir tatsächlich auf unsere Referenz, wie nennt man das, Referenzliste schauen könnten. Es geht um, vielleicht könntest du beantworten, was passiert mit dem Geist süchtiger Menschen nach deren Tod im Jenseits?
Hast du gerade gesagt. Ja. Ich glaube, da haben wir schon mal drauf geantwortet, aber ich glaube, das kommt sehr darauf an, was so im Seelenplan der Seele vielleicht auch so ein bisschen angelegt ist, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da nicht den einen Gang gibt, sondern da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder der hat dann die Erfahrung, die er machen wollte, gemacht und sobald er dieses Leben verlässt, vollkommen wieder, sage ich mal, in einem nicht süchtigen Ich, in einem Bewusstsein, reflektieren kann, was da gewesen ist. Oder es ist ein Menschwesen, das darüber hinaus noch daran festhängt, in diesen Mangelräumen, die ja oft damit verbunden sind, weshalb man ja mit Süchten kompensiert. Es ist ja eigentlich eine Suche, ne? Eine Sucht ist ja eine Suche nach etwas. Und die dann in den unteren Astralebenen da irgendwie versuchen, wieder das zu wiederholen, was sie vom physischen Leben kennen, ohne Bewusstheit darüber, dass sie eigentlich verstorben sind. Also ich glaube, da gibt es mehrere Möglichkeiten, je nachdem, wie vielleicht auch das Bewusstsein war, das hier reingekommen ist. Manche machen bestimmte Erfahrungen nicht, weil sie noch nicht so weit entwickelt sind, sondern weil sie was Bestimmtes nochmal anschauen wollten. Die kommen dann zurück und alles cool sozusagen. Und manche, die gehen dann wirklich auch noch nach diesem Leben weiter nochmal in diesen Themen, um die weiter zu entwickeln und daraus auch zu erwachen. Und das kann man auch im Jenseits dann noch. Das ist nicht dann sozusagen zu Ende, die Entwicklung.
Ja, meine Erfahrung ist tatsächlich sehr klar. Wir sind nach dem physischen Tod genau dieselben, die wir vorher waren. Und da ist die Frage, wie gut bin ich angebunden? Wie sehr bin ich im Trennungsgedanken? Habe ich generellen Kontakt zu meinem geistigen Team schon zu Lebzeiten gepflegt? In der Regel bei suchtkranken Menschen ist das, ich kenne zumindest niemanden, dem das wichtig ist oder gelungen ist, weil so eine Sucht natürlich auch mit sich bringt, dass man immer auf der Jagd ist nach Erfüllung von dieser Sucht. Und damit besteht eigentlich erstmal nur das weiter, was in dem Moment vorm Tod war. Und ich will nicht sagen, dass jeder da in die niederen Astralebenen geht, aber durchaus in die neutralen Astralebenen, wo sich das erstmal klären kann, dass dieses Leben überhaupt jetzt vorbei ist. Das ist vielen nicht klar, weil ihre mentale Ausrichtung sehr stark zentriert ist auf das, was immer das Objekt der Sucht ist. Und das ist ja bei manchem ist es Alkohol, bei anderen ist es, weiß ich, können es Drogen sein, es kann Sex sein. Es kann aber auch so weit gehen. Ich habe mal eine Begegnung gehabt mit einer Dame in einer Umgebung. da gab es nur Ramschgeschäfte, so ein bisschen wie bei Jürgen Ziewe. Es war ein sehr nebliges Gebiet, ne? Und es waren sah sehr physisch aus dort. Und da war eine Frau, die irrte da rum und die Geschäfte waren geschlossen und die schimpfte vor sich hin, sie bräuchte jetzt dringend die und die Handtasche. Und ich habe diese Verzweiflung gespürt, ne? Und habe dann im Nachhinein erst gedacht, oh, vielleicht war das so eine, die zu Lebzeiten sich darüber identifiziert hat, über die Sucht nach gewissen Luxusgütern und plötzlich jetzt in einer Umgebung ist, wo sich diese Sucht nicht mehr erfüllen kann. Und die wird natürlich irgendwann dann auch, wird da Licht einziehen, weil ihre, weil sie ist ja erleuchtet, wie wir in einer der früheren Folgen mal gesagt haben. Wir alle haben diese Erleuchtung tief in uns, nur sie ist verdeckt durch gewisse energetische Muster, die teilweise sehr festgestrickt sein können. Ja, liebe Svenja, dann würde ich sagen, um vielleicht noch mal, ich habe das Gefühl, da will noch was gesagt werden, weil diese Frage kam nicht ohne Grund. Und ich habe das Gefühl, dass vielleicht der oder die Fragestellerin da einen persönlichen Bezug zu hat, zu jemandem, der vielleicht gegangen ist mit dieser Sucht. Und ich möchte da nicht unbedingt jetzt irgendwas offen lassen. Wir dürfen in dem Vertrauen sein, dass das große Bewusstseinssystem alles tut, um im Sinne der großen Evolution eben alle Fragmente und Aspekte einer Seele einzusammeln sozusagen, ne, und wieder nach Hause zu führen, auch diejenigen, die vielleicht temporär noch einer gewissen Energie zugewandt sind, der sie zu Lebzeiten gefrönt haben, ohne dass wir uns da sorgen müssen, dass es dieser Gewahrseinseinheit, die nicht mehr inkarniert ist, schlecht geht. Viele sind einfach in einer Unbewusstheit in dem Moment und laufen etwas hinterher, so wie wir das hier auch im Leben machen. Wir laufen auch ständig irgendwelchen Ideen hinterher, irgendwelchen komischen Sachen, die aus einer anderen Perspektive völlig absurd scheinen. Aber so ist es auch zu verstehen nach dem unmittelbaren physischen Ableben. Und Licht wird kommen, ne? Also das ist nur eine Frage, wohin wende ich meinen Kopf. Ich habe ja, das habe ich auch schon öfter erzählt, in Kneipen damals angefangen, diese nicht mehr Inkarnierten aufzuspüren sozusagen und zu beobachten, wie sie versuchen, in dieser Energie noch teilzusein und teilzuhaben, wo Alkohol fließt, wo eine gewisse Stimmung, eine Grundstimmung herrscht und eine energetische Historie auch in den Räumen vorhanden ist, die einfach anlockt. Ne, und das heißt nicht, dass diese Leute verzweifelt sind. Ne, das gibt es auch. Monroe beschreibt das sehr schön, gerade was Sexsüchte angeht. Ne, hat er da sehr, sehr plastisches Beispiel in einem seiner Bücher. Aber hier sprechen wir von eher so, ja, das ist eine Atmosphäre, die kein Raum der Verzweiflung sicherlich, sondern ein Raum der Verwunderung eher mehr als alles andere. Ich möchte Teil sein der Party, bin es aber nicht mehr.
Ja, oder man könnte sagen, eine Anhaftung, ne? Also da haftet jemand etwas an, einem Gedanken, einem Konstrukt, einer Energie, einer Sache. Und oft ist es ja so, dass der Süchtige in dem Moment selber nicht immer Leid empfindet. Höchstens die Sucht kann gerade nicht befriedigt werden. Und ich glaube auch, was auch wichtig ist zu wissen, wir sind ja immer eingebettet in unser geistiges Team und in unser Mutterschiff-Seelen-Konglomerat, aus dem wir unser Ich gebildet haben, ne? So kleine Tentakel, was da so rauskommt. Also wir sind immer verbunden und das heißt, egal wohin wir uns wenden oder was wir für Geschichten gerade erleben, wir kehren ja immer wieder zurück. Und wir sind nie allein. Es kann sich so anfühlen, wenn man die Dinge dann gerade nicht sieht oder nicht spürt. Aber zu wissen, dass man ja nie alleingelassen darin ist, ne? Und dass es alles eine Reise ist, zu erfahren, was man vorher noch nicht wusste. Weil man kann viele Dinge wissen, aber wenn man sie nicht erlebt hat, ist es unvollständig. Ich kann wissen, was Sex ist, aber wenn ich nie welchen hatte, wieso kann ich mir das vorstellen? Oder Liebe oder Welche Erfahrung als Mensch es da gibt. Jegliche Erfahrung kann man sich vielleicht vorher denken, aber man kann sie nicht verstehen, wenn man sie nicht erlebt hat. Und daher, glaube ich, geht es hier ganz viel auch um die Dinge erleben.
Ja. Wunderbar. Dann beschließen wir diesen Austausch für heute. und freuen uns auf eine weitere Folge in der kommenden Woche. Liebe Svenja, es war mir wieder ein Vergnügen. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass ihr am Ball geblieben seid. Schickt uns gerne wieder neue Fragen. Die Liste ist immer noch da und wir tun unser Bestes, um sie zu beantworten oder zumindest darüber zu sprechen.
Ja, vielen Dank auch dir, lieber Oliver. Ich habe es wieder sehr genossen und vielen Dank auch an alle Zuhörenden, die jetzt dabei waren. Und wir freuen uns wieder, wenn ihr das nächste Mal einschaltet bei Astral Talk, wo das Unsichtbare hörbar wird.
Hasta la vista.